Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Atemnot, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Geruchs- und Geschmacksverluste. All dies sind häufig Symptome einer Covid-19-Infektion. Aber was, wenn diese Beschwerden nicht mehr aufhören? Wenn sie noch Wochen, Monate oder sogar Jahre anhalten? Wenn Menschen im schlimmsten Fall nicht mehr am Leben teilnehmen, nicht mehr zur Arbeit oder bei Kindern in die Schule gehen können? Experten schätzen, rund 10% der Infizierten sind davon betroffen mit unterschiedlichen Schweregraden, also 3 Millionen Betroffene in Deutschland. Was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wie lässt sich damit umgehen? Was braucht es an Forschung, an Aufklärung, Sensibilisierung, Behandlung, an politischen Entscheidungen? Und vor allem, was brauchen die Betroffenen selbst, um besser mit der Erkrankung leben zu können? Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich in Gießen Dr. Claudia Ellert. Sie ist Fachärztin für Allgemein- und Gefäßchirurgie und Autorin des Buchs Long-Covid, Wege zu neuer Stärke, das sie auch aus eigener Erfahrung geschrieben hat, denn sie ist selbst seit 2 Jahren von Post-Covid betroffen. Guten Morgen, Frau Ellert.
Guten Morgen.
Und aus Berlin ist uns zugeschaltet Dr. Günther Wiehl, Chefarzt der Fachklinik für neurologische Rehabilitation an der Median-Klinik Berlin-Kladow. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen aus Berlin.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, Ihre Erfahrungen, liebe Zuhörende, meine Damen und Herren. Sind Sie selbst betroffen von Post- oder Long-Covid oder Menschen in Ihrem Umfeld? Wenn ja, wie äußert sich das und was tun Sie konkret? Wie gehen Sie damit um und was hilft Ihnen im Umgang mit dieser Erkrankung? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Was sind Ihre Erfahrungen mit Long- und Post-Covid? Dazu hat sich meine Kollegin Johanna Müßiger umgehört.
Ich bin da tatsächlich selbst mit in Berührung gekommen. Ich hatte nach meiner Infektion im Januar wirklich noch ein halbes Jahr Probleme. Also ich mache eigentlich sehr, sehr viel Sport, hatte nie Probleme mit Ausdauer und Kraft und so richtig auf meinem Level wie vorher war ich erst nach einem halben Jahr, weil ich echt gemerkt habe, dass meine Lunge da so ein bisschen Schaden von getragen hat, dass ich total schnell aus der Puste war. Und ich bin dann kurz nach meiner Corona-Infektion direkt zum Hausarzt gegangen und wollte mich einmal abchecken lassen. Und der hat auch sofort gesagt, man muss wirklich jetzt Geduld mitbringen.
Wir haben allerdings natürlich auch einen Verwandtschaftskreis. Da war dann die Partnerin erkrankt. Und dann haben wir nachgefragt und gesagt, oh, die ist schon wieder arbeiten. Also es wird dann auch schnell wieder abgetan, dass man dann ganz schnell wieder fit ist.
Also ich kenne tatsächlich keinen, der irgendwie jetzt dauerhaft irgendwelche Einschränkungen hatte nach Corona. Womit ich aber in Berührung gekommen bin, jetzt öfter tatsächlich bei mir in der Familie, ist eher, dass die Haltung so ist, dass das gar nicht so wahrgenommen wird, dass das nicht als Problem dargestellt wird oder dass gesagt wird, dass das eher ja, eine Einbildung ist, dass das wirklich eigentlich gar nicht gibt.
Ja, gibt's doch. Ich habe das ja gesehen. Also direkt meine Freundin, aber auch so im Freundeskreis mehrere, die einfach direkte Einschränkungen hatten, noch wochenlang überhalt Kurzatmigkeit, super schnell aus der Puste gewesen, super hohen Puls, ganz, ganz schnell. Also ja, das hat sich bei mehreren Menschen, die ich kenne, recht lange gezogen.
Wir haben Eckart von Hirschhausen gesehen und ja, was man machen und was man vor allen Dingen nicht machen kann, dass man den Leuten nicht helfen kann. Wir sind dankbar, mit 63 so fit zu sein und möchten da kein Risiko eingehen.
Also ich vermute, dass das eine Einbildung ist unter Umständen, weil die Leute hören das, lesen es und dann, Moment, habe ich das nicht auch?
Herr Wiehl, ist Long-Covid, Post-Covid nur eine Einbildung?
Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt können wir klar sagen, dass das nicht der Fall ist, obwohl der Forschungsstand zu dem Thema noch nicht so weit ist, dass wir genau sagen können, was Post- oder auch Long-Covid wirklich ist, weil es so heterogen ist bei verschiedenen Patienten oder Patientinnen. Ich denke, man sollte das so ernst nehmen, wie man Erkrankungen ernst nimmt, die aus demselben Formkreis sind oder aus dem ähnlichen Formkreis, insbesondere Erkrankungen wie Fatigue oder chronische Encephalomyelitis. Also es sind Dinge, die man auch vorher nicht wahrgenommen hat oder abgetan hat. hat. Und heute weiß man, dass es sehr wohl Erkrankungen sind, die zu behandeln sind. Und wir sind aktuell an einem Ort oder an einem Zeitpunkt, wo wir noch keine richtigen Therapien haben, insbesondere weil die Erkrankung so verschieden abläuft bei verschiedenen Patienten, sodass wir dringend weiter forschen müssen, was aber auch schon läuft.
Sie behandeln ja in Ihrer Reha-Klinik auch Long- und Post-Covid-Patienten. Was erleben Sie da an Symptomen?
Wir sind ja eine neurologische Fachklinik, das heißt, zu uns kommen nicht Patienten, die primär Atemnot oder sonstige körperliche Probleme haben, sondern eher Patienten, die Konzentrationsstörungen haben, also neuropsychologische Defizite haben, die in ihrem Beruf nicht mehr funktionieren können, die die sogenannte Fatigue, diese schnelle Ermüdbarkeit haben. Zusätzlich können sie natürlich auch noch körperliche Symptome haben, aber wir haben sozusagen ein Konzept erarbeitet, zusammen mit der Neuropsychologie, dass wir die Patienten neuropsychologisch und neurologisch behandeln, also physiotherapeutisch, ergotherapeutisch, logopädisch natürlich, aber primär auch neuropsychologisch.
Vielleicht klären wir auch noch mal kurz, die Sendung geht um Long-Covid und um Post-Covid. Erklären Sie uns kurz den Unterschied.
Ja, es gibt verschiedene Definitionen hierzu. Wenn wir den Begriff des Long-Covid nehmen und da lehne ich mich ans RKI an, ist es so, dass jegliche Symptome, die über einen längeren Zeitraum als 4 Wochen nach durchgemachter Infektion anhalten, zunächst mal als Long-Covid bezeichnet werden. Es gibt dann noch die Definition, oder die gehen ein bisschen durcheinander. Ich glaube, ich würde für die Sendung heute diese Definition nutzen wollen.
Das bedeutet, 4 Wochen nach der Erkrankung ist es Long-Covid und wenn es noch länger anhält, ist es Post-Covid, richtig?
So kann man es sehen, genau.
Denn Frau Ellert, vielleicht Ihr Buch hat den Titel Long-Covid, aber es geht um beides, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich finde auch, wie wir es eben schon gehört haben, die Begriffe, die verwirren fast so ein bisschen. Wir tun uns da so ein bisschen nicht unbedingt einen Gefallen, Long- und Post-Covid so durcheinander zu verwenden. Laut Definition ist Long-Covid nach 4 Wochen und Post-Covid nach 12 Wochen. Also und ab Woche 12 fliegen dann die Begrifflichkeiten durcheinander. Und
Long klingt so lang, ne?
Ja, es hat sich so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion, ist dieses Long-Covid so ein bisschen durchgesetzt, damit weiß jeder, was gemeint ist irgendwie. Wenn man in die wissenschaftliche Kommunikation guckt, dann geht es so ein bisschen mehr Richtung Post-Covid-Syndrom, weil sich da drunter halt auch die sammeln, die wirklich nicht innerhalb der ersten Monate gesunden, sondern langfristig Probleme haben.
Sie muss ich ja gar nicht fragen, ob Long- oder Post-Covid nur eine Einbildung ist, denn Sie haben das Buch aus eigener Erfahrung geschrieben. Sie sind vor rund 2 Jahren an Covid-19 erkrankt. Und was passierte dann?
Ja, letztendlich ist es so, wie man es oft in Schilderungen hört. Ich habe letztendlich einen ganz milden Verlauf gehabt und bin dann einfach, würde jetzt mal sagen, nicht in die Pötte gekommen. Also ich bin einfach nicht zurück ins normale Leben gekommen. Ich habe versucht, nach 3 Wochen wieder arbeiten zu gehen. Das habe ich nach 10 Tagen sein gelassen, weil ich da völlig überfordert war und es mir jeden Tag schlechter ging. Und ein paar Wochen später kam dann so ein körperlicher Leistungseinbruch dazu. Und der ist über viele, viele Monate bestehen geblieben, fast bis jetzt in unveränderter Form. Und was sich dann erst nach mehreren Monaten eingestellt hat, waren diese, was Herr Wehl eben schon mal sagte, diese neuropsychologischen Probleme, also Kopfschmerzen, Störung der Aufmerksamkeit, Überforderung mit Reizen von außen. Und das sind dann so Sachen, die Berufstätigkeit verhindern oder sehr schwer machen. Und das sind natürlich Symptome und Einschränkungen, die Teilhabe im Beruf, im Sozialleben verhindern und die man nicht vom Tisch diskutieren kann und die objektiv da sind. Da sind sich auch die Schilderungen vieler, vieler Betroffener sehr ähnlich, muss man sagen. Also,
konnten Sie als Chirurgin weiterarbeiten?
Ganz schwierig. Also ich bin mittlerweile im Berufsleben zurück, aber wirklich mit geänderten Inhalten und stundenlanges Operieren oder diffiziles Operieren, wie wir es in der Gefäßchirurgie mit Lupenbrille brauchen und so, das funktioniert nicht. Und viel Interaktion, also so, dass wir, was wir unter Multitasking verstehen, also was so ist halt das Leben in einem Akutkrankenhaus auch so ein bisschen geprägt. Da gerate ich immer noch relativ schnell an meine Grenzen, also das halte ich einfach nicht lange durch. Und deshalb haben wir das jetzt inhaltlich alles so ein bisschen angepasst, dass ich mehr administrative Sachen, mehr allein vor mich hin arbeite und weniger Interaktion habe. Und das funktioniert dann ganz gut.
Also Sie mussten wirklich Ihr Leben umstellen, ne? Als die Erkenntnis immer näher kam, das geht jetzt vielleicht nie mehr weg. Wie war das für Sie?
Ja, das ist ja nicht so was, was man von einem Tag auf den anderen irgendwie wahrnimmt, sondern das ist so ein schleichender Prozess auch der eigenen Akzeptanz dieser Einschränkungen, die da das Leben dann prägen. Und man muss dann irgendwann einsehen, dass einem einiges an, ja, dass von dem, was vorher normal war, nicht mehr möglich ist. Und dass man sich neu finden und neu identifizieren muss auch, ne? Weil so Freizeitaktivitäten, die das Leben geprägt haben, wegbrechen, so der berufliche Kontext sich völlig verändert. Das ist was, da habe ich Monate für gebraucht, um das letztendlich so, wie es ist, zu akzeptieren.
Sie haben im Buch geschrieben, Sie haben lernen müssen, mit neuen Grenzen umzugehen. Also das war wahrscheinlich ein schwieriger, also dieser Moment wirklich zu sagen, okay, ich hoffe jetzt nicht auf Besserung. Das ist jetzt nicht nur ein temporäres Phänomen, sondern ich muss wirklich mein Denken und mein Leben umstellen. Das war wahrscheinlich ein schwieriger Prozess, richtig?
Ja, man glaubt relativ lange, lebt man so in dieser Welt. Naja, in 2 Wochen ist das schon irgendwie mal wieder weg, oder? Und für mich war so eine Grenze, glaube ich, nach einem Jahr, als ich so gedacht habe, okay, wenn jetzt was ein Jahr lang ist, dann finde ich mal damit ab. Und so lange hat das irgendwie dann auch gebraucht, ja. Aber ja, letztendlich ist es der Weg, mit diesen Einschränkungen umzugehen. Das ist natürlich schwieriger, je größer die Einschränkungen sind, muss man auch sagen. Also ich habe da sicherlich noch Glück und habe noch Möglichkeiten, mich da alternativ zu betätigen.
Die Frage an Sie, aber auch an Herrn Wiehl, vielleicht ist es denn so, dass das immer oder ist es irreversibel? Dauert es einfach nur in Anführungsstrichen lange, auch wenn es vielleicht Jahre sind? Also kann man hoffen auf eine Besserung oder gibt es irgendwann den Punkt, wo wir sagen müssen, okay, das ist quasi auch austherapiert, da muss man sich jetzt mit abfinden. Also vielleicht können Sie da nochmal die Verhältnismäßigkeiten erklären.
Ja, gern. Also wir haben jetzt ganz kürzlich aus den Niederlanden eine Studie bekommen, die zeigt, dass circa ein Mensch von 8 Erkrankten, und da geht es um alle Erkrankten, das erkläre ich gleich nochmal, sozusagen mit Long-Covid-Symptomen rechnen kann, wobei das Symptome sind, die von 4 Wochen nach Erkrankung bis hin zu über einem Jahr andauern können. Also das ist sozusagen der Beobachtungszeitraum bislang. Jetzt ist es natürlich so, dass wir wissen, wir haben verschiedene Varianten. Es gab die Delta-Variante, wir haben die Omikron-Variante erlebt. Die AOK hat das untersucht, hat zum Beispiel nachvollziehen können, dass bei der Delta-Variante 3-mal so viele Menschen arbeitsunfähig waren als bei der Omikron-Variante. Das heißt, verschiedene Varianten haben auch verschiedene Erkrankungssymptome, Erkrankungszeiten. Also da muss man jetzt vielleicht für die Sendung jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn man davon ausgeht, dass einer von 8 betroffen ist, hat man sich dann genauer angeschaut, wer ist denn wie schwer betroffen gewesen und wie hoch ist das Risiko bei, ich sag mal, Patienten, die intensivpflichtig geworden sind oder bei Patienten, die nur im Krankenhaus waren oder wie die Kollegin gerade beschreibt, wenn ich das richtig verstanden habe, die einen nur benignen, gutartigen Verlauf hatten und gar nicht ins Krankenhaus mussten. Und da zeigt sich, dass die Prävalenz, also das Vorhandensein von Symptomen nach 3 Monaten, nach Krankheitsbeginn, sehr verschieden ist. Also diejenigen, die Covid wie eine Waldfeld- und Wieseninfektion erlebt haben, ne, wie die Kollegin sagte, nach 2 Wochen ist man wieder fit oder nach einer, davon werden sozusagen nur 6%, also 6% derer, die einen überhaupt nicht schweren Verlauf hatten, bekommen Long-Covid. Im Gegenteil hierzu bekommen fast 45% derjenigen, die auf einer Intensivstation gelegen haben, dort beatmet worden sind oder einen zumindest Intensivaufenthalt hatten, haben diese Patienten, also 43% dieser Patienten haben das Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Wenn man allerdings nur ins Krankenhaus geht und nicht intensiv behandelt wird, sind es nur 30%, die einen solchen Long-Covid-Verlauf dann haben.
Muss nicht sein, dass das dann so lange anhält, sondern es gibt dann nur stärkere Symptome oder heißt dann Long-Covid wirklich, also wer intensiv behandelt wurde, der hat diese hohe Wahrscheinlichkeit wirklich dann langfristig, jahrelang Probleme zu haben?
Also zur Dauer von Long-Covid kann man sagen, dass man, dass die allermeisten Fälle sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen und Kindern normalerweise rückläufig sind. Ja, das heißt, nach einem Jahr sind die allermeisten Symptome rückläufig und auch da, wie man erwarten würde, bei den Leuten oder bei den Patienten, die nicht ins Krankenhaus mussten, also die keinen schweren Verlauf hatten, haben nach, ich glaube, 9 bis 12 Monaten die Hälfte eine komplette Symptomrückbildung. Ja, und zwar ja, deutlich, also unter 9 Monaten. Allerdings gibt es bis zu 15%, das sind RKI-Zahlen, bis zu 15% der Menschen, die Long-Covid haben, haben auch nach einem Jahr Beschwerden, also eine Minderheit. Ja. Die allermeisten, kann man sagen, sind nach 4 bis 12 Monaten, sind die Symptome so rückläufig, dass sie wieder teilhaben können, beruflich und am Leben sonst.
Wie ist das mit solchen Sachen wie, man hört ja oft von Geruchs- und Geschmacksverlust, sind das Dinge, die von alleine wiederkommen oder muss man dazu eine bestimmte Therapie machen, eine Riechschule oder was auch immer zum Beispiel, das ist ja ein milderes Symptom?
Auch diese milderen Symptome sind in den allermeisten Fällen, da habe ich jetzt keine Prozentzahlen zur Hand, aber sind in den allermeisten Fällen innerhalb der ersten 4 bis 12 Monate regredient, rückläufig. Richtige Schulung machen wir bei uns, was Riechen und Schmecken angeht, nicht in unserem Haus. Wie gesagt, wir sind eher auf die sozusagen neuropsychologischen Symptome fokussiert, aber die allermeisten Patienten erholen sich davon zu einem Großteil.
Sie bieten ja, Sie haben es schon gerade gesagt, Long-Covid Behandlung an bei Ihnen in der Reha-Klinik. Welche Therapien gibt es für Long- und Post-Covid?
Prinzipiell, und da muss man auch nochmal sozusagen differenzieren, wir sind jetzt keine Klinik, keine Lungenfachklinik, die gibt es beispielsweise in Heiligendamm von unserem Konzern. In der Neurologie fokussiert man sich natürlich auf das Hauptsymptom, Fatigue, schnelle Ermüdbarkeit und dann die Konzentrationsstörung, die Kopfschmerzen. Das heißt, wir haben einen psychophysischen Ansatz, den wir im Übrigen seit Juni des vergangenen Jahres bereits verfolgen. Das heißt, wenn es Ermüdungserscheinungen gibt, kriegen Patienten Physiotherapie, Ergotherapie, wenn sie Sprach- oder Sprechstörungen haben, auch Logopädie. Wenn beispielsweise, ich nehme mal das Beispiel einer jungen Krankenschwester oder einer jungen Lehrerin, die, so wie die Kollegin das auch schildert, dann einfach im Beruf nicht mehr funktionieren kann. Da differenzieren wir durch neuropsychologische Tests, was die Symptome genau sind. Also sind es Probleme der Aufmerksamkeit, sind es Probleme des sprachlichen Gedächtnisses, sind es Probleme, sich einfach konzentrieren zu können oder wie die Kollegin auch sagte, das Multitasking, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, da kann man sehr gezielt neuropsychologisch intervenieren und das Ziel wäre, dass diese Patienten dann nach einer gewissen Zeit vielleicht auch nach dem sogenannten Hamburger Modell, also mit weniger Stunden in ihrem Beruf wieder einsteigen können und wieder funktionieren können. Das ist natürlich das Ziel. Differenzieren muss man natürlich bei solchen Erkrankungen oder bei solchen Symptomen. Und da muss ich auch nochmal betonen, wir können aktuell nur symptomorientiert, symptomfokussiert behandeln. Also jeder Mensch hat andere Symptome. Das heißt, wir können die Symptome versuchen zu behandeln. Und das ist halt sehr individuell. Und da stehen wir momentan. Wir haben also weder einen Biomarker noch eine Pille.
Biomarker heißt, dass man im Blut oder im Gewebe tatsächlich feststellen kann, da ist etwas, wogegen es dann eben Medikamente gibt, richtig?
Korrekt, genau. Dass wir sicher sagen können, wie bei einer Infektion, wir können das Virus, wir können sozusagen etwas nachweisen, dass wir sagen können, dieser Mensch hat Long-Covid.
Andreas Küstermann aus Rügen hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Küstermann.
Ja, schönen guten Morgen. Das heißt zwar von Rügen, weil sonst nicht so knapp, aber
da haben Sie recht. Was ist Ihre Erfahrung? Haben Sie Erfahrung mit Long- oder Post-Covid oder jemand in Ihrer Umgebung?
Nee, ich selber, und das war alles ziemlich abstrus, ist es eigentlich noch, weil ich immer wieder mal Stübe bekomme und ich bin eigentlich ein relativ aktiver sportlicher Mensch. Trotz meiner 66 Jahre war ich immer auch als Reiseleiter mit Gästen unterwegs. Und doch musste ich dann irgendwie April, Mai zum Orthopäden, weil ich dachte, ich hätte einen riesen Arthritis-Schub. Dachte, das kann doch nicht sein. Der ganze Körper auf einmal, ich wachte nachts mit Schmerzen im linken Bein auf. Mir taten die Kniegelenke weh. Ich wollte schon das rechte Ellbogengelenk irgendwie, das sich abgeschickt lassen, weil ich dachte, ich hätte vielleicht einen Tennisarm. Bin dann mit dem Krücken zur Physio und habe mich dermaßen mit dem Orthopäden gestritten, weil der Orthopäde mich dann noch des Medikamentenmissbrauchs...
Herr Küstermann, wir können Sie kaum verstehen, weil es sehr unterbrochen ist. Ich habe aber mitbekommen, dass wir, das gebe ich vielleicht schon mal in die Runde, jetzt, dass Sie erzählen, dass es...
Geht's denn jetzt besser?
Jetzt geht's besser.
Ach so, ja. Ja.
Also wir haben mitbekommen, dass sie Schübe hatten, dass sie sich gewundert haben. Und wir sind jetzt auch gleich auf dem Weg in die Nachrichten. Insofern müssten Sie jetzt ganz schnell machen und noch sagen, naja, was Ihre...
Es war eben so, dass der Orthopäde nach 5 Wochen Behandlung immer noch keine Diagnose hatte. Wir haben ja hier auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Ärztin in Mecklenburg-Vorpommern. Die publiziert zwar gerne, da gibt es aber auch keine Termine. Und man steht eigentlich letztendlich in der ganzen Sache total allein. Und muss halt gucken, wie man drüber wegkommt.
Das werfe ich mal direkt zu Frau Eller drüber, denn Sie vertreten ja oder sind in der betroffenen Initiative Long Covid. Das, was der Herr Küstermann da erzählt, das Gefühl, so ganz allein dazustehen, ist das was, was viele Menschen berichten?
Ja, das ist ja das große Problem für die Vielzahl der Betroffenen, dass die oft daran scheitern, dass sie ernst genommen werden. Dass es schwerfällt, Ärzten die Beschwerden, so wie der Herr Küstermann das jetzt gerade so nicht ganz untypisch beschreibt, einzuordnen. Dann landen Patienten mit so, sagen wir mal, springenden oder diffusen Schmerzsymptomen beim Orthopäden. Der Orthopäde findet natürlich nichts, weil es eigentlich ein Ausdruck einer anhaltenden Immunreaktion oder Entzündungsreaktion im Körper ist. Und es fehlt einfach an vielen Stellen an Aufklärung zu dem Krankheitsbild. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir seit 2 oder 2,5 Jahren gar nicht so wenig an Wissen dazu gesammelt haben. Aber dieses Wissen, das findet halt immer in Expertenrunden oder in Runden von Betroffenen, bleibt das hängen und es gelangt irgendwie nicht in die Breite. Und das führt einfach dazu, dass in der Versorgung die Patienten oder die Betroffenen noch immer häufig alleingelassen sind und es wenig Ideen gibt, wie man denen direkt helfen kann.
Wir reden da gleich auch noch weiter darüber, was es da braucht. Herzlichen Dank erstmal an Herrn Küstermann, dass Sie angerufen haben. Wir machen da gleich an dieser Stelle weiter. Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt. Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Stimmen dazu. Sind Sie vielleicht selbst betroffen oder fragen Sie sich, ob Sie betroffen sind? Erleben Sie Long-Covid, Post-Covid bei Menschen in Ihrer Familie, bei Freunden, in der Arbeit? Welche Haltung haben Sie dazu? Erzählen Sie uns gerne auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, ich sag's nochmal, 00800 4464 4464, oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt. Darüber möchten wir weiter reden mit dem Chefarzt der Fachklinik für neurologische Rehabilitation an der Median-Klinik Berlin, Klado, Dr. Günther Wiehl, mit der selbst von Long-Covid betroffenen Ärztin und Autorin Dr. Claudia Ellert. Und mit Ihnen, meine Damen und Herren, sind Sie selbst von Long- oder Post-Covid betroffen oder Menschen in Ihrem Umfeld? Wie wirkt sich das konkret aus? Wie gehen Sie damit um? Was hilft Ihnen und welche Fragen stellen Sie sich? Was erleben Sie auch an Reaktionen und wo erfahren Sie Unterstützung oder wo vermissen Sie die auch? Rufen Sie uns an, auch gern anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. In Jena hat vergangene Woche der erste Kongress des Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long-Covid stattgefunden und auf dem haben sich mehr als 2000 Teilnehmende über bisherige Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie von Long-Covid ausgetauscht. Es gab Vorträge von Experten aus aller Welt. Telefonisch zugeschaltet ist uns jetzt der Präsident des Kongresses und Vizepräsident des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long-Covid, Dr. Daniel Filser, Oberarzt und Leiter der Sektion Kinderkardiologie an der Universitätsklinik Jena. Herr Filser, was waren die neuesten Erkenntnisse auf diesem Kongress?
Ja, hallo erstmal.
Guten Morgen.
Ich kann Ihnen gar nicht im Einzelnen das sagen. Ich bin so viel mit Organisieren beschäftigt gewesen, dass ich die Vorträge gar nicht gehört habe. Das Gute daran ist, dass alles on demand nochmal anschaubar ist. Und das werde ich machen. Ja. Eine ungefähre Vorstellung habe ich trotzdem. Das jetzt alles in 2 Sätzen zusammenfassen, wird gar nicht so leicht. Wir haben geredet über mögliche Diagnoseparameter, wobei man sagen muss, das fehlt es uns immer noch an dem Eindeutigen, um wirklich zu beweisen, dass es Long-Covid ist. Ich denke, das wird uns so nie gelingen.
Es ist eher ein Paket aus verschiedenen Symptomen, richtig?
Genau. Und eben nicht Long-Covid, da sind wir uns mittlerweile einig, ist viel zu breit gefasst. Also wir haben dort ganz verschiedene Pathophysiologien, die zu Beschwerden führen. Und wir werden das noch viel genauer beschreiben müssen. Das ist nicht alles eine Suppe, sondern da sind ganz verschiedene Cluster drin, die wir besser identifizieren müssen, um die Patienten dann adäquat zu behandeln.
Sie hatten ja auch Vorträge aus Südafrika, USA, Brasilien dabei, habe ich gelesen. Ist man in anderen Ländern allgemein schon weiter mit den Erkenntnissen zu dieser Krankheit?
Naja, durch die Vernetzung, die weltweit, die natürlich auch die Wissenschaft betrifft, ist es nicht so, dass jetzt ein Land da meilenweit voraus ist und wir dann da 2 Jahre hinterher sind, sondern die Erkenntnisse werden sehr, sehr, sehr schnell geteilt, gerade in Pandemiezeiten oder Postpandemiezeiten, ja, so dass man wirklich sagen kann, das, was in den USA entdeckt wird, ist einen Tag später auch bei uns verfügbar. Hm.
Ihr Universitätsklinikum in Jena hat ja jetzt eine Millionenförderung erhalten. Der GBA, der gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken, hat 5,8 Millionen Euro bewilligt für eine 3-jährige Studie. Was ist da geplant?
Das findet unter der Leitung von Professor Stallmach statt. Also ich bin ja Kinderarzt und das ist quasi das Pendant dazu auf der Erwachsenenseite. Und das Ziel dieser Studie ist es, die Versorgung in die Lande zu bringen. Wir haben ein extremes Problem, die Patienten adäquat zu versorgen. Und das mag in großen Zentren, in großen Städten noch gehen, wo die Maximalversorger sind. Auf dem Land aber geht das schon nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist es das Ziel, diese Versorgung dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird, und mit einem Bus zum Beispiel hinzufahren.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, Kinderkardiologe, leiten in Jena eine Post-Covid-Ambulanz, Long- und Post-Covid-Ambulanz speziell für Minderjährige. Was für Fälle sehen Sie dort?
Na, das Spektrum ist eigentlich ganz ähnlich wie bei den Erwachsenen. Das heißt, wir haben sehr ähnliche Symptome. Auch wir haben es mit teilweise schweren Fällen zu tun, die dann eben statt nicht mehr auf die Arbeit zu gehen, nicht mehr in die Schule gehen können, die teilweise auch bettlägerig sind. Insgesamt glücklicherweise weniger oft als bei Erwachsenen und mit einer auch etwas besseren Prognose. Das heißt, es bessert sich schneller und in einem höheren Maß, als das bei Erwachsenen der Fall ist.
Anhand welcher Kriterien finden Sie heraus, ob ein Kind Long- oder Post-Covid hat?
Ja, das ist gar nicht so leicht, ne, da ja eben dieser einfache beweisende Biomarker fehlt. Ist das immer eine knifflige Arbeit, die viel mit Befragung und Status Erhebung zu tun hat, also viel von der alten ärztlichen Kunst.
Ich habe gelesen, Ihr eigener Sohn hatte jetzt auch Corona. Worauf achten Sie jetzt?
Oh, das ist, glaube ich, schon eine Weile her, dass er das hatte.
Dann war das eine alte Meldung.
Ja.
Worauf haben Sie dann geachtet? Also worauf sollten Eltern achten, wenn ihre Kinder Corona haben? Was sind so die Dinge, auf die man dann schauen muss?
Es geht primär darum, wie bei jedem anderen viralen Infekt, erstmal die Symptome zu lindern. Das heißt, wenn jemand Fieber hat, braucht er was gegen das Fieber. Wenn er Schmerzen hat, was gegen die Schmerzen. Und genauso würde ich jede Corona-Infektion behandeln. Es gibt jetzt nichts, was man so richtig präventiv nehmen könnte, um zum Beispiel Long-Covid zu verhindern oder das Risiko wirklich zu reduzieren, außer dass man eben die akute Erkrankungsschwere etwas abmildert. Ne? Das ist so ein Zusammenhang, den wir mittlerweile kennen. Je schwerer die Kinder und auch Erwachsenen akut krank sind, damit steigt etwas das Risiko, länger Probleme zu haben.
Das wäre auch noch eine Grundfrage auch an Frau Ellert und Herr Wiehl. Also diese vulnerable Phase in der Infektion und nach der Infektion, gibt es da irgendwas zu beachten? Kann man irgendwas tun, damit man die Gefahr vielleicht verringert, Post- oder Long-Covid zu bekommen? Oder ist es eigentlich überhaupt nicht beeinflussbar? Vielleicht Frau Ellert zuerst.
Ich glaube schon, dass man das in einer gewissen Weise beeinflussen kann. Man muss einfach wissen, dass die Schäden, die das SARS-CoV-2-Virus im Körper hinterlässt, ein bisschen was anderes sind als ein normales Atemwegsvirus. Dass wir es mit einer Entzündung der Gefäße zu tun haben und damit sind eigentlich alle Organe und Organsysteme im Körper betroffen. Und diese Schäden, die brauchen so ein bisschen länger, bis die abgeheilt sind. Und die sind aber auch nicht direkt spürbar. Also wir merken da nicht, was bei uns im Körper los ist. Es gibt so ein paar indirekte Werte, die man nutzen kann, zum Beispiel die Herzfrequenz. Da gibt es ganz gute Auswertungen, dass die bis zu 8 Wochen nach einer akuten Covid-Erkrankung erhöht sind. Also das ist einfach eine Phase, in der der Körper noch mit den Folgen der Infektion zu tun hat. Und in der sollte man vielleicht einfach so ein bisschen zurückhaltend sein, ein bisschen eher auf irgendwelche Beschwerden oder Symptome achten und mal 2 Schritte zurückgehen, also so ganz aktiv gegen vielleicht eine bestehende körperliche Grenze anzurennen und gegen anzupauen, so wie wir es normalerweise gewöhnt sind. Und das, was wir sonst bei anderen Erkältungserkrankungen gut intuitiv steuern können, wo wir merken, wann wir wieder fit sind, wann es wieder voll geht, da ist Covid so ein bisschen trügerisch. Das geht zum Anfang oft ganz gut und die Schäden oder die Folgen spüren wir erst später. Also einfach so ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender. Und wenn Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen im Nachgang nach einer Belastung auftreten, dann mit der Belastung runtergehen und erst nochmal Ruhe einhalten.
Also das bedeutet, wenn man es quasi nicht verschleppt, dann verringert man die Gefahr, dass man es lange hat. Richtig? Verstehe ich Sie da richtig?
Also das ist die Hoffnung letztendlich. Ja. Beweisen kann man das jetzt alles nicht, aber es scheint schon so zu sein, dass ein zu viel an Aktivität in der akuten Phase eine Chronifizierung der Beschwerden unterstützt.
Mhm. Am Telefon ist jetzt Karl-Heinz Hallmeier aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Hallmeier.
Guten Morgen.
Was möchten Sie uns gerne erzählen?
Ich wollte gerne mitteilen, dass ich an Corona erkrankt war in einer milden Form. Temperatur 37,8, ungefähr 3 bis 4 Tage Dauer, ohne große Therapie. Aber im Nachhinein merkte ich, dass meine Gelenke irgendwie schmerzen oder entzündet waren, wie die Frau Doktor gerade mitteilte. Und ich habe allerdings ein zweites Problem. Mein Vater wurde 85 Jahre alt und im letzten Lebensabschnitt litt er unter Parkinson und die Hausärztin sagte mir, das könne auch ein Hinweis auf eventuell zu erwartende Parkinson-Erkrankung sein. Da wollte ich mich gerne erkundigen.
Ich weiß jetzt nicht, ob einer der Experten dazu Auskunft geben kann, aber die Frage ist ja tatsächlich, oder vielleicht genau, erstmal die Frage an einen von Ihnen dreien, ist das was Ihnen bekannt vorkommt im Zusammenhang mit Covid?
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, soll sozusagen die Wahrscheinlichkeit einer Parkinson-Erkrankung erhöht sein, wenn man Covid erleidet?
Ist das die Frage? Ich habe so verstanden, Herrn Hallmeier. Ah, okay. Ich hatte so verstanden auch, dass sind jetzt diese Entzündungen da und die Frage ist das Long-Covid oder ist das eventuell schon ein Vorbote?
Also vielleicht zum Parkinson. Meines Wissens gibt es keine Verbindung zwischen dieser Viruserkrankung und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken.
Und das Symptom der entzündeten Gelenke, das ist klassisch Covid.
Das ist ich will vielleicht ganz kurz nochmal auf die Frage antworten möchte, muss man natürlich wissen, dass es verschiedene Mechanismen gibt oder verschiedene Ursachen, die Symptome hervorrufen. Das ist einerseits, das hat man schon erwähnt, vielleicht chronische Entzündung, aber auch Verschlüsse von kleineren Gefäßen, Stichwort Hirninfarkte oder ähnliches. Es kann eine Aktivierung von anderen Viren, Epstein-Barr-Virus geben und es kann natürlich eine Immunreaktion auf das Virus an sich geben. Das heißt, da sind wir schon bei 4 potenziellen Pathomechanismen, 4 Ursachen, die die Erkrankung hervorrufen können und entzündete Gelenke können natürlich bei einer chronischen Entzündung entstehen. Dann ist natürlich nochmal die nächste Frage, weil wir auch davon sprachen, gibt es Schutzfaktoren oder wie hoch ist das Risiko für den Einzelnen? Wir wissen ja, dass das weibliche Geschlecht, warum auch immer, vielleicht weil es auch für Autoimmunerkrankungen empfänglicher ist, häufiger betroffen ist. Wir wissen, dass Menschen, die Vorerkrankungen haben, wie hohem Blutdruck oder Übergewicht oder chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, häufiger betroffen sind und schwerer betroffen sind von dem Virus an sich und auch von Long-Covid. Und wenn man das alles dann zusammen in die Waagschale wirft, müsste man nochmal sagen, da antworte ich jetzt nicht auf die Frage, sondern insgesamt, dass Prävention nach wie vor sehr wichtig ist. Also der beste Schutz vor Long-Covid oder vor Covid ist natürlich die Vermeidung, Stichwort Masken tragen und auch Stichwort Impfungen. Das wollte ich in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen. Wenn man es dann nicht vermieden hat, nicht vermeiden konnte, dann muss man sich so verhalten, wie unser Pädiater, der aus Jena gerade mitteilte, dass man eine Viruserkrankung so behandelt wie jede andere auch, indem man die Symptome lindert.
Wenn ich nochmal Herrn Hallmayr aufgreifen darf, was wäre denn jetzt etwas, was Herr Hallmayr machen könnte, um abzuklären, ist das jetzt Long-Covid, ist das was anderes, wenn die Hausärztin sagt, wahrscheinlich gibt es keinen Zusammenhang, sondern es ist eher Parkinson, was tut man dann jetzt?
Einen Neurologen aufsuchen, der kann ihn untersuchen und nachforschen, ob er eine Parkinson-Erkrankung hat.
Mhm. Und für die Symptome, gibt es da was Sie vorschlagen? Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vielen Hörerinnen und Hörern so geht da draußen, die sich fragen, das, was ich jetzt habe, ist das jetzt eventuell Post- oder Long-Covid oder was anderes? Was tut man da jetzt?
Vielleicht, das kann ich da nochmal einhaken. Das Symptom ist jetzt Gelenkschmerz. Habe ich das richtig verstanden?
In diesem Fall, glaube ich so. Herr Hallmayr, Sie sind ja noch in der Leitung, richtig, ne? Gelenkschmerz.
Genau. Gelenkschmerz der großen Gelenke oder auch der kleinen Gelenke, wie auch immer. Ich bin natürlich da kein Rheumatologe, aber auch das würde ich im Zusammenhang, wie wir auch schon hörten, eine ausführliche Anamnese erheben, Patienten untersuchen, nur die klassischen ärztlichen Fähigkeiten und dann überlegen, braucht man noch zusätzliche Blutwerte, die man bestimmt, Entzündungswerte beispielsweise. Und dann kann man sich überlegen, ob man hier spezifischere Therapien heranzieht oder dem Patienten auch einem Rheumatologen vorstellt, weil man sollte ja nicht immer direkt sozusagen, aus meiner Sicht ist Covid eine Ausschlussdiagnose, man muss erstmal viele andere Diagnosen in Erwägung ziehen, bevor man sagt, das kann es sein. Insofern wäre mein Rat, Hausarzt oder Neurologe oder dann auch den Rheumatologen vorzustellen, damit man zumindest sicher sagen kann, ist es das ist es nicht und wir können dich jetzt symptomatisch behandeln, wir können deine Symptome mit Paracetamol oder ähnlichem oder auch mit Physiotherapie behandeln.
Vielen Dank.
Vielleicht kann ich da noch einmal kurz
Bitte, Frau Ellert. Bitte, gern.
Wenn man sich mit dem Patienten unterhält, ist es oft so, dass auch die Gelenkschmerzen wie andere Symptome nicht permanent da sind, sondern in Wellen auftreten und in aller Regel durch Belastung getriggert werden. Also das muss man einfach mal an sich selbst so ein bisschen beobachten, ob nicht der Verstärkung der Schmerzen eine Belastung vorausgeht. Die kann 1, 2, 3 Tage vorher stattgefunden haben. Und dann fällt das unter das, was wir als Belastungsintoleranz kennen. Also man belastet sich körperlich, geistig oder emotional und löst danach verzögert zur Belastung Beschwerden aus. Und das können Kopf-, Muskelschmerzen, aber halt nicht ganz untypisch auch Gelenkschmerzen sein, die an entzündliche Gelenkerkrankungen erinnern, erstmal von der Symptomatik, aber dieses Wellenförmige ist oft in der Befragung rauszukriegen. Und dann kann es helfen, wenn man mit der Belastung ein Stück zurückgeht.
Vielen Dank. Ich hoffe, Herr Hallmayr, wir konnten Ihre Frage soweit beantworten.
Mich herzlich bedanken für die kompetenten Antworten.
Sehr gerne. Wir haben ja hier das wünschen wir Ihnen auch. Danke, wir haben ja hier ein interdisziplinäres Team sozusagen hier in der Sendung. Das ist wunderbar. Ich wollte, bevor wir zum nächsten Hörer gehen, nochmal fragen, Frau Ellert, die Frage war ja gerade, die Hausärztin kann es nicht einordnen. Was sind Ihre Erfahrungen? Sind die Hausärzte gut genug geschult auch für Long- und Post-Covid?
Ja, die Hausärzte haben zwei Probleme. Wir haben keine klinische Erfahrung mit dem Krankheitsbild, muss man ehrlicherweise sagen. Es gab postvirale Krankheiten auch vorher, aber halt nicht in der Menge. Und ein Arzt, gerade ein Hausarzt, lebt von der Erfahrung im Patientenkontakt, also von vielen gleichartigen Schilderungen, die fehlen so ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt relativ mühsam uns mit den Patienten beschäftigen und dies ist zeitaufwendig. Das ist nicht innerhalb von 10 Minuten, einer Viertelstunde getan, sondern für ein Erstgespräch braucht man oft 1 Stunde, 1,5 Stunden. Und da kommen Hausärzte einfach an ihre Kapazitätsgrenzen, muss man sagen. Und dazu fehlen im Prinzip strukturierte Aufklärungsmaterialien auch für Ärzte. Es gibt Leitlinien, aber es gibt im Grunde genommen, einfach weil wir keine Biomarker haben, auch keine strukturierte Empfehlung, was man dann an Diagnostik machen solle und wie man auch symptomatisch therapieren könne. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt Patienten gar nicht helfen kann. Man kommt teilweise an seine Grenzen, heilend einzugreifen, aber man kann natürlich Symptome lindern. Und da tappen Hausärzte oft im Dunkeln, weil sie eigentlich nichts Komprimiertes an Informationen finden, ja, was sie so in den Alltag umsetzen können.
Am Telefon ist jetzt Severin Köck aus Wien. Guten Morgen, Herr Köck.
Guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ich habe schon seit 6 Monaten jetzt mit dieser Post-Covid-Thematik zu kämpfen und für mich war es wirklich ein Riesenproblem, Anlaufstellen zu finden, die mir helfen können. Hier in Wien gibt es eine Long-Covid-Klinik, aber da wurde mir eigentlich auch nur psychologisch weitergeholfen, also so psychologische Betreuung. Aber so gegen die Symptombekämpfung an sich wurde mir bisher nicht wirklich weitergeholfen. Beim Hausarzt wurde ich auch mit Antidepressiva ruhig gestellt und dann wurde mir gesagt, ja, man kann nichts anderes machen außer warten. Und nach vielen Rumsuchen bin ich jetzt zu einem offenen Sportarzt gekommen in Linz, der mir versprochen hat, mir möglichst schnell weiterzuhelfen mit einer Nahrungsergänzungsmittelkur. Und hat das auch damit beschrieben, dass die Mitochondrien in den Zellen eben stark angegriffen werden und dass die Tests, die bisher durchgeführt werden bei Hausärzten, also diese Standardtests, dass die eben keine besonderen Aussagen bringen, weil man eben die Zellen an sich, die Mitochondrien, da in diesen Tests eben nicht nachprüfen kann. Der hat bei mir einen Bluttest gemacht, der jetzt auch nach Deutschland geschickt wird, den ich auch privat zahlen muss, wo das nachgecheckt wird und hat mich jetzt schon mal auf diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel eingestellt und mir die Hoffnung gegeben, dass das auch in 6 Wochen bis 2 Monaten spätestens dann auch vorbei sein sollte. Ich bin mit Erwartungsmanagement dann ein bisschen vorsichtig, aber habe jetzt zumindest mal wieder ein bisschen Hoffnung, dass sich was tut.
Sie sind auch arbeitsunfähig seit 6 Monaten.
Ja, richtig? Total. Ich bin jetzt seit 3 Wochen auch nicht mehr am Arbeiten. Sport geht auch nicht. Ich komme so, wenn ich nicht, mir nicht viel vornehme, ganz gut über den Tag. Aber mein Leben ist komplett anders im Vergleich zu vor einem halben Jahr.
Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
34. Und meine Infektion war auch nicht hart. Also es war halt, man muss zu Hause bleiben, im Bett liegen. Ich hatte ein bisschen Kopfweh, aber keine dieser Horrorgeschichten, die man sonst irgendwie kennt.
Ich gebe das direkt mal an die Runde. Wer möchte denn dazu was sagen? Ja,
kann ich
vielleicht
mich
gerne kann man
dazu äußern?
Bitte gerne, Herr Filser.
Es fällt ja mit 34 noch fast in mein Gebiet. Ne? Das,
als Jugendlicher gehen Sie noch durch, Herr Köck.
Genau, es war eine sehr jugendliche Stimme, deswegen greife ich das Wort. Nein, aber das ist ja die Geschichte, die wir oft hören und leider auch als behandelnder Arzt die Problematik, vor der wir stehen, dass wir eben kein kuratives Mittel haben. Und zeigt auch schon etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht, nämlich diese große Verzweiflung, die da ist und die einen eben nach Dingen greifen lässt, auch wenn sie eben nicht wissenschaftlich validiert wurden und auch wenn sie mit erheblichen finanziellen Eigenmitteln zu stemmen sind. Ich glaube, dass in Nahrungsergänzungsmitteln durchaus Potenzial liegt, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Ich muss aber an der Stelle klar sagen, es gibt keine einzige Studie, die bisher gezeigt hätte, dass irgendein Nahrungsergänzungsmittel was gebracht hätte. Ja, ich finde, es gibt verschiedene Mechanismen, zum Beispiel, wenn man jetzt über Energiegewinnung alternativ nachdenkt, ja, und da überlegt, könnte da zum Beispiel Kreatin, was Sportler benutzen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern, was helfen. Aber ich bin da sehr, sehr, sehr konservativ, wenn ich meinen Patienten was empfehle. Und ich finde es gut, dass der Herr aus Wien mit gedämpften Erwartungen daran geht, weil das muss man in dem Fall. Man kann das probieren, es ist wahrscheinlich wenig schädlich. Man sollte sich dafür nicht in den finanziellen Ruin stürzen und man sollte die Erwartungen gedämpft lassen. Es ist leider im Moment noch der also Punkt.
Ich bin generell auch konservativ, was das alles anbelangt, aber nach einem halben Jahr und nach so viel abgewiesen werden von Ärzten muss ich selber halt irgendwie ein bisschen out of the box denken.
Ja, aber das ist ja genau das Problem, mit dem eben Teile auch, die das nicht seriös, ich will jetzt nicht Unseriosität unterstellen, aber es ist ja auch ein Geschäftsmodell mit dem Leid und eben diesen dieser Ungeduld, ich habe da vollstes Verständnis dafür, ich bin als Arzt zuerst verpflichtet, also nicht zu schädigen und eben zumindest an der Universität, mich nach dem zu richten, was gesicherte Erkenntnisse sind. Und die liegen dazu nicht vor. Und das wird eben manchmal relativ wenig kommuniziert. Wenn ich höre, kommen Sie zu mir, wir machen da was, wir machen einen Spezialtest, den wir irgendwo hinschicken, der kostet Sie nur 300 Euro und dann stelle ich Sie ein und das kostet Sie nochmal 500 Euro. Und dann haben Sie aber in 3 Monaten auf jeden Fall einen Erfolg, es sei denn, Sie haben nicht die mentale Einstellung dazu, dann hat es aber an Ihnen gelegen. So. Das ist das, was mir Sorgen macht.
Nun gibt es ja auch noch neben der Schulmedizin auch noch alternative Medizin, die wir nicht außen vor lassen wollen, aber es gibt natürlich, ich habe Sie jetzt richtig so verstanden, Herr Filsen, dass es darum geht, dass man gut aufpassen muss, dass man, wo man hingeht, was man macht und dass man nicht zu irgendwelchen sehr seltsamen Dingen greift aus lauter Verzweiflung, wozu jetzt die Nahrungsmittelergänzung jetzt erstmal nicht zählen würden, würde ich sagen. Ich will jetzt Herrn Köck nicht seine Hoffnung nehmen, aber Frau Ellert, Sie haben noch 2 Minuten, um auch noch schnell was zu sagen.
Ja, ich kann das nur unterstützen. Also das ist einfach, der Leidensdruck ist unheimlich groß und der Druck auf Seiten des Behandlers, da entsteht auch ein Druck, was anbieten zu müssen oder zu wollen. Es führt halt teilweise dazu, dass die Leute unheimlich viel Geld in Therapien investieren, ohne dass es da wirklich irgendwelche nachgewiesenen Wirkungen gibt. Und dann werden viele Sachen parallel genommen und alles gleichzeitig probiert und keiner weiß mehr, was eigentlich irgendwie wirkt. Also man sollte da zurückhaltend sein. Das ist aber schwierig für einen Laien, sich in diesem Wust an Angeboten zurechtzufinden. Also das ist gar nicht so einfach. Deshalb müssen wir einfach zusehen, dass wir schnell irgendwelche Fakten auf den Tisch kriegen, damit diese Not einfach und diese Flucht in irgendwelche Therapieversuche aufhört. Das ist eigentlich ein Zustand, der nicht haltbar ist und der halt teilweise dann zu wirklich unseriösen Heilsversprechen auch irgendwo führt. Dem sollte man seriös begegnen, irgendwo auf wissenschaftlicher Seite.
Wir drücken Ihnen auf jeden Fall sehr die Daumen, Herr Köck, dass das gut geht und dass Sie in 4 bis 6 Wochen oder wann auch immer auf jeden Fall wieder fit sind.
Ja, danke. Vielen Dank.
Danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Und wir gehen gleich auch nochmal nach den Nachrichten, da haben wir noch Zeit dafür, auch nochmal ein, grundsätzlich auf die beiden Punkte, die Sie auch angesprochen haben. Also wo kann ich eigentlich hingehen? Also wenn der eine Arzt sagt, so mehr kann ich jetzt nicht machen, dass wir gleich nochmal schauen, was gibt es eigentlich für Zentren, was gibt es für Anlaufstellen und auch den Punkt, den Sie aufgebracht haben mit den depressiven Verstimmungen, die ja auch Teil einer Long- und Post-Covid-Erkrankung sind, wie man damit umgehen kann. Das machen wir gleich alles nach den Nachrichten. Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt. Das Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen, Gedanken, Beobachtungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Wir haben eine anonyme Mail bekommen von einer Frau, die beschreibt, dass ihre Tochter schwer betroffen ist vom Post-Covid-Syndrom. Mittlerweile kann sie sich gar nicht mehr selbst versorgen, kann nur wenige Meter gehen, liegt fast nur noch, ist abgeschnitten von der Welt, keine Teilhabe am öffentlichen Leben. Sie hat eine Blutwäsche und Sauerstofftherapie hinter sich, alles auf eigene Kosten. Fühlt sich nicht ernst genommen, die Tochter, und es gibt so viele Hürden, die sie immer wieder zurückwerfen. Es hat nicht nur körperliche Beeinträchtigungen, sondern auch psychische Folgen. Das würde ich gerne nochmal in die Runde geben, aus 2 Gründen. Zum einen ist da das Stichwort Blutwäsche gefallen, da haben wir einige Hörerinnen und Hörer, die dazu schreiben, ist das seriös, soll man das machen, weil es ja sehr teuer ist. Und das zweite Thema nochmal die Frage nach dem ernst genommen, also wo geht man hin, wo wird man ernst genommen? Die dritte Frage, nochmal die Frage nach der depressiven Verstimmung, die damit einhergeht. Also diese 3 Punkte würde ich gerne besprechen. Wer möchte starten von Ihnen? Vielleicht Blutwäsche, da war Herr Filser ja gerade schon sehr engagiert.
Ja, ich habe zwar noch nichts zur Blutwäsche gesagt, aber natürlich haben Sie meine...
Ich hatte das so gedeutet.
Meine Worte völlig richtig gedeutet, weil die Bemerkungen beziehen sich ganz eindeutig auch auf die Blutwäsche. Also wir haben ja auf dem Kongress sowohl zum Thema Immunapherese als auch zum Thema Help-Apherese, was im Moment diese beiden in Deutschland diskutierten Verfahren sind, oder Immunadsorption.
Da müssen Sie ein Stichwort uns noch dazu geben, bitte, was das ist. Nicht zu fachlich, weil wir hier in der Lebenszeit sind, aber...
Es handelt sich bei beiden um Blutwäscheverfahren, die einfach einen etwas anderen Ansatz haben, was rausgefiltert wird und wie die Blutwäsche durchgeführt wird. Das ist, glaube ich, das einfach zusammengefasst. Und also bei beiden gibt es durchaus pathophysiologische Hintergründe, wo ich sage, das macht total Sinn. Also wenn man sich überlegt, wir vermuten eine Autoimmunerkrankung, wir vermuten ein fehlreguliertes Immunsystem, das Antikörper produziert, und ich hole diese Antikörper raus. Ich könnte mir vorstellen, dass das hilft einigen Patienten zum Beispiel. Aber das muss es eben auch beweisen. Und das Beweisen heißt in randomisierten Studien, die mit einem Kontrollkollektiv arbeiten, damit man eben nicht sagen kann, das ist jetzt der Placebo-Effekt gewesen, weil hier ein riesen Eingriff stattgefunden hat. Und das ist das, was aussteht. Und das steht eben sowohl für die Help-Apherese als auch für die Immunadsorption im Moment noch aus. Daran muss gearbeitet werden. Und deswegen empfehle ich meinen Patienten das nicht.
Darf ich vielleicht noch kurz einhaken?
Herr Biel und dann Frau Dr. Ellert.
Gerne. Also ich glaube, das war nochmal ein ganz wichtiges Statement. Vielleicht kann man kurz und knapp sagen, alles, was viel Geld kostet und was Hoffnung macht, sozusagen abseits des normalen medizinischen Weges, da sollte man sehr skeptisch sein. Was die Blutwäsche angeht, hatte der Kollege das ja sehr gut erläutert. Ich brauche aber, um Blutwäsche durchzuführen, brauche ich erstmal den Antikörper, oder sollte ich den identifiziert haben, idealerweise, den ich herauswaschen möchte. Das können wir bei Covid oder Long-Covid noch nicht. Art 1, Art 2, wenn ich so etwas tue, dann sollte das, genau wie der Kollege sagte, idealerweise in Studien laufen. Wenn es nicht in Studien läuft, dann sollte ich es wenigstens an einer Uniklinik, an einer Klinik, die dafür ausgerüstet ist, muss keine Uniklinik sein, durchführen lassen unter ärztlicher Aufsicht. Alles andere birgt Gefahren in sich, und wenn es auch noch privat bezahlt werden muss, dann wäre ich nochmal sehr vorsichtig. Um jetzt auf die junge Frau, oder ich weiß nicht, ob sie jung ist, aber auf die Tochter zurückzukommen. Wenn sie so schwer betroffen ist, dann ist es wichtig, und dafür haben wir unser Gesundheitssystem, dass sie in ein Krankenhaus eingewiesen wird, idealerweise auch in eine neurologische Abteilung, um einfach mal herauszuklamüsern, herauszufiltern, was genau das Problem ist. Dazu gehört beispielsweise eine Bildgebung des Kopfes, dazu gehört möglicherweise auch eine Lumbalpunktion, wenn sie das noch nicht gehabt hat, möglicherweise hat sie eine andere Erkrankung, möglicherweise muss sie psychiatrisch auch untersucht werden. Also so jemanden kann man natürlich nicht einfach zu Hause lassen, und wie die Kollegin auch schon sagte, kann auch ein niedergelassener Hausarzt, der sich 2 Stunden Zeit nähme für diese Patientin, kommt da auch nicht weiter. Das heißt, diese Patientin braucht, wenn sie es nicht schon hatte, dringend eine stationäre Untersuchung, damit man zumindest gewisse Dinge ausschließen oder auch diagnostizieren kann und nicht das Label Long-Covid hat und nach dem Motto, jetzt können wir nichts mehr machen. Ja, also das klingt für mich noch nicht abgeklärt. Und das gilt für jeden Fall. Bitte, bitte, das gilt für mich und meine Kollegen. Vergebt nicht diese Diagnose, dieses Emblem Long-Covid. Wenn ihr das vergebt, dann müsst ihr es auch bitte begründen.
Das bedeutet hartnäckig bleiben als Patientin und Patient, ja?
Absolut, ja.
Okay, Frau Dr. Ellert.
Ich will nur ganz kurz sagen.
Ich glaube, ich würde gerne Frau Dr. Ellert ganz kurz reinnehmen, weil sie schon 2x Luft geholt hat. Tut mir leid.
Wahrscheinlich will sie das Gleiche sagen.
Ja, wir sagen ja oft das Gleiche.
Okay, wer ist schneller?
Nee, was man an der Diskussion, glaube ich, ganz gut sieht, ist, es gibt halt, Long-Covid ist nicht Long-Covid. Wir sehen verschiedene Patientengruppen. Im Grunde genommen sehen wir verschiedene Diagnosen unter diesem großen Label Long-Covid. Und die gilt es zu identifizieren. An dem Punkt sind wir leider noch nicht. Und dann werden wir Gruppen identifizieren können anhand von Biomarkern. Und dann werden wir auch die geeignete und die passende Therapie anwenden können.
Korrekt.
Im Moment sind das erfolgsversprechende Methoden, die machen vom Krankheitsmechanismus irgendwo Sinn, helfen aber nicht jedem. Und wenn ich nicht das innerhalb von Studien mache und wirklich auch mit zusammen mit Biomarkern gucke, wie ist denn der Krankheitsmechanismus, was kann helfen, dann kommen wir da irgendwie nicht weiter, dann bleibt das auf Selbstzahlerebene und es geht uns Evidenz verloren, weil es außerhalb von Studien stattfindet. Das ist eine ganz ungünstige Situation. Und um vielleicht so ein bisschen Hoffnung jetzt mal nach außen zu machen, zur Immunadsorption laufen aktuell Studien an. Da werden wir demnächst wahrscheinlich erste Hinweise zumindest haben, hoffentlich. Und auch die Studien, die in Erlangen zur ganzen Autoimmunität stattfinden, die werden uns da ein Stück weiterbringen. Aber auch da geht es immer darum, erstmal diese Patientengruppen zu identifizieren. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen.
Was mir noch wichtig ist, noch zu sagen oder nochmal danach nachzufragen, weil das ja von dem Hörer vor den Nachrichten kam, dieses Symptom der depressiven Verstimmung, das ja oft einhergeht, sowohl mit der Covid-Erkrankung selbst als auch mit Post- und Long-Covid. Da habe ich den Eindruck, dass sich Patienten oft eben auch nicht ernst genommen fühlen, weil dann gesagt wird, ach ja, es ist eine depressive Verstimmung. Er hat ja auch gesagt, er hat Antidepressiva bekommen. Aber im Grunde ist das ja nur ein Symptom, was quasi die Spitze des Eisberges ist oder sein kann bei diesen Punkten. Erleben Sie das oft, Frau Dr. Ellert und auch Herr Filser und Herr Wiehl, dass da zu kurz gesprungen wird, wenn jetzt nur auf die depressiven Verstimmungen eingegangen wird und der Rest dann gar nicht beachtet wird und dass die Menschen dann nicht ernst genommen werden als Ganzes?
Na, ich glaube, das hat zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es so, dass wenn man in seiner Standard-Routine-Untersuchung somatisch nichts findet, also keine auffälligen Untersuchungsergebnisse, dann ist der Schritt wird manchmal ein bisschen schnell gegangen zu sagen, dann ist das irgendwo was Depressives und was psychisch Verursachtes. Den Schritt kann man nicht einfach so gehen, sondern eine psychische Diagnose muss anhand geeigneter Kriterien irgendwo vergeben werden und nicht durch den Ausschluss einer somatischen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist aber auch was zeitaufwendig ist in der Befragung, in der Anamnese. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass eine chronische Erkrankung mit so einer Schwere und solchen Einschränkungen natürlich mental Folgen hinterlässt und psychische Begleiterscheinungen dann sekundär hervorruft. Das kann man nicht von der Hand weisen. Nichtsdestotrotz müssen die Leute mit ihren Beschwerden und ihren Symptomen ernst genommen werden und man muss denen helfen.
Sonst verstärkt sich ja noch die psychische Komponente. Mhm.
Konkret vielleicht, darf ich da einhaken kurz?
Bitte kurz, weil wir noch eine Hörerin schon in der Leitung haben, die wartet, aber bitte gern.
Mhm. Wissen wir ja auch, dass Patienten, die vor einer Covid-Erkrankung bereits eine Angststörung haben oder eine depressive Verstimmung haben, ein deutlich höheres Risiko haben, auch das mit der Covid-Erkrankung, also davon unabhängig oder als Reaktion, vielleicht nicht davon unabhängig, als Reaktion auf die Covid-Erkrankung, haben sie ein höheres Risiko, dass die Depression länger andauert. Das heißt, wir sind in der Rehabilitationsklinik in der guten Lage, dass wir Patienten über Wochen behandeln können, ganz im Gegensatz zu Kollegen, die ambulant tätig sind. Das heißt, wir können Diagnostik machen, als Beispiel Angststörungsfragebögen, Fragebögen zur Depressivität, Fragebögen zur Traumatisierung. Das heißt, wir können all diese Daten erheben, haben dann ein individuelles Bild von dem Patienten und können ihn dann auch individuell, wie ich auch eingangs schon sagte, besser behandeln. Der Hörer sagt ja, er wurde mit einem Antidepressivum ruhig gestellt und ich glaube, oder weggeschickt. Ich glaube, das ist einfach oft das Gefühl, dass das aber auch daran liegt, dass den niedergelassenen Kollegen die Zeit mangelt. Die können sozusagen nicht anders handeln. Wir im stationären Bereich haben da andere Möglichkeiten. Und das wäre natürlich auch ein Signal an die Politik, Herr Lauterbach, falls Sie das hören. Wir brauchen dringend diese Spezialambulanzen, die auch finanziell ausgestattet werden, die sich um diese Patienten zunächst mal als Auffangbecken kümmern können und sie dann weiterleiten können. Hausärzte können das nicht stemmen.
Ja, Karl Lauterbach hat ja auch, also unser Bundesgesundheitsminister hat ja per Videobotschaft auf dem Kongress auch verkündet, dass die Krankenhausreform Verbesserungen für Long-Covid-Patienten bringen soll, durch eben Aufbau von Spezialambulanzen. Insofern gibt es da zumindest ein Signal. Herr Filser, drei Sätze dazu, ob das in die richtige Richtung ist. Und dann möchte ich wirklich gerne die Hörerin reinnehmen.
Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, dass der Gesundheitsminister das Problem verstanden hat, dass er dahinter steht und das so gut macht, wie er eben kann. Er hat natürlich die Limitation, mit den Politikern eben zu kämpfen haben. Und das sind schnelle Änderungen sind schwer und sind immer mit gewissem Widerstand nur durchzubringen. Das ist das Problem.
Rita Simon aus Westerwald. Jetzt muss ich nicht wie bei Rügen die falsche aus dem Westerwald. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was würden Sie gerne dazu beitragen zu unserer Sendung?
Ich habe schon eine Vorerkrankung, ich habe eine Mischkollagenose und dadurch habe ich Rituximab bekommen, viermal im Jahr. Und mein Immunsystem war total unten. Die ganze Familie hatte Corona, ich auch. Ich war aber schon negativ und musste trotzdem ins Krankenhaus wegen einer Geschmacksveränderung, da ich so viel abgenommen hatte. und habe mir dann im Krankenhaus wieder Corona geholt. Und das wurde so schlimm, dass ich nach ein paar Tagen schon in die Intensivstation musste. Erst wurde mit einer Maske gearbeitet, dann später wurde ich ins Koma gelegt. Ja, und dadurch habe ich natürlich ganz viele schlimme Albträume gehabt. Das ist 6 Wochen lang ging das Koma, immer wieder rein und raus. Zum Schluss haben sie mir die Lunge verletzt. Dann bin ich nach Bonn geflogen worden als Notpatient. Alles im Koma, das weiß ich alles auch gar nicht so genau, und musste notoperiert werden. Und die haben mir eigentlich das Leben gerettet in der Helios-Klinik. Und
Wie geht es Ihnen denn jetzt, Frau Simon?
Ich habe jetzt mittlerweile Pflegegrad 3, was vorher alles nicht war. Ich war sonst normal, eine Mischkologenose ist ja nicht, dass man schlimm krank ist, sage ich jetzt mal. Ich war ja mit den Medikamenten gut eingestellt. Und jetzt habe ich natürlich Angst, was auch meine Frage ist. Ich habe jetzt wie eine Polyneuropathie am Fuß. Das ist also eine Gangunsicherheit, dass ich da total Probleme habe, extreme Müdigkeit. Das, was die anderen auch alle gesagt haben, das habe ich auch. Und jetzt natürlich durch die Koma, Angstzustände und Panikattacken und das noch alles dazu. Ja, ich habe auch Blutkonserven bekommen, weil ich eben von der Blutwäsche gehört habe, was Sie da erzählt haben. Ja gut, aber die Konserven haben ja, jetzt sind ja keine Wäsche in dem Sinn.
Genau.
Das, was Ihre Frage wäre jetzt an die
Meine
Expertenrunde?
Frage wäre jetzt die Klinik, wo sowas, weil die Ärzte hier, Hausärzte, die kommen nicht weiter, so wie die auch sagen, ne?
Vielleicht ist ja, genau, bleiben Sie bitte noch in der Leitung, ich würde Sie gleich gerne noch was fragen, weil ich hätte erstmal die Runde, an wen, das war ja jetzt schon ein paar Mal das Thema, an wen wendet man sich dann? Sie sagen, ne, Herr Wiehl, Sie können zu uns in die stationäre Behandlung kommen, aber nicht jeder macht das ja direkt. Also an wen wenden sich die Menschen, die solche Symptome haben?
Behandlung, weil ich immer noch das Essproblem habe, dass ich kaum was essen kann. Das war durch ein Antibiotika, Clarithromycin. Ich esse jetzt seit letztes Jahr Dezember nur bestimmte Produkte. Ich mache mir immer Porridge oder sowas. Das ist ein leichtes Essen. Ich habe 15 Kilo abgenommen und das hängt auch noch alles damit zusammen. Ach so, meine Frage ist mit der Impfung. Ich war 2-mal geimpft gewesen mit BioNTech. Das war letztes Jahr im August und September. Und im Januar war die Corona-Erkrankung. So, und jetzt habe ich Angst, mich nochmal impfen zu lassen. Ich habe Angst davor. Ich habe nur die Pneumokokken-Impfung noch, weil ich auch Lungenentzündung, Sepsis, ich hatte wirklich alles, woran man stirbt.
Frau Siebern, wir geben das jetzt mal in die Runde. Wir können ja in der Sendung keine Individualdiagnostik quasi machen, aber vielleicht, ich habe schon jemanden atmen hören, möchten Sie kurz was dazu sagen, was jetzt so der Rat wäre oder die nächsten Schritte?
Also, wenn ich was dazu sagen darf, erstmal bitte, ja, vielen Dank für die eindrückliche Schilderung. Ich glaube, was wir hier sehen, ist erstmal, dass wir eine Patientin haben, die eine Vorerkrankung hat, weibliche Patientin, Vorerkrankung, höheres Risiko für Covid, dann leider im Krankenhaus Covid eingefangen, nebenbei. Deswegen versuchen wir in den Häusern ja, oder werden wir weiterhin Masken tragen müssen, um das Risiko zu minimieren. Also wirklich unerfreulich, aber das ist die Realität. Wir haben jetzt 2 Ebenen aus meiner Sicht. Wir haben die psychische Ebene, die behandelt werden muss, und natürlich die körperliche Ebene. Und ich glaube, dass, wie Sie es schildern, da noch viel Therapie notwendig wäre. Und vielleicht bin ich da auch beschränkt durch meine Rehabilitationsbrille oder den Ausblick. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie in einer Rehabilitationsklinik, sei es jetzt eine psychosomatische Klinik, sei es eine neurologische Rehabilitationsklinik oder auch eine ähnlich gelagerte, dass man Ihnen da helfen kann. Denn Sie brauchen aus meiner Perspektive wird man das ambulant schwer in den Griff bekommen können. Das wäre mein Rat, das kann über den Hausarzt gehen, der kann eine Einweisung schreiben, das kann auch über die Krankenkasse gehen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen so, Thema Teilhabe in Ihrem Leben, nicht zurecht, das wäre wichtig. Was die Impfung angeht, also wir müssen differenzieren zwischen Covid-Impfung und anderen Impfungen. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie andere Impfungen, Stichwort Pneumokokken, die sollte man schon weiterhin nehmen, in Rücksprache mit Ihrem Rheumatologen natürlich, der Ihre Kollagenose behandelt. Aber also die Frage war jetzt, sollten Sie sich nochmal gegen Covid impfen lassen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Frau Simon, ich habe so verstanden, dass Sie Angst haben, wenn Sie sich nochmal impfen lassen, ob das negative Folgen haben könnte jetzt. Genau. Vielleicht können Sie da ganz kurz noch, Herr Wiehl, was zu sagen zur Impfung.
Also generell würde man da, ich bin jetzt kein Spezialist, kein Rheumatologe, aber generell gibt es gute Gründe, sich gegen Pneumokokken oder anderes weiterhin impfen zu lassen, auch wenn Sie jetzt Covid erkrankt sind und einen solchen schrecklichen Verlauf genommen haben.
Ich würde gerne, Frau Ellert, vielleicht können Sie noch was zu sagen. Sie haben ja am Anfang auch gesagt, das Wichtige ist, dann irgendwann auch damit umzugehen. Wir wollen ja in der Sendung Lebenszeit auch immer über den Alltag und das Alltagserleben der Menschen sprechen. Also wie kann man im Alltag besser damit umgehen, wenn man diese ganzen Symptome hat? Das eine ist ja die Behandlung, die ärztliche, und das andere ist aber, wie meistern wir den Alltag? Was hilft uns einfach, irgendwie weiterzuleben mit dem, was da ist? Was hätten Sie da noch für Hinweise?
Ja, die Frage ist gut und gar nicht so einfach zu beantworten, weil es an vielen Stellen so im sozialen Miteinander daran scheitert, dass das Gegenüber einen nicht versteht und man nicht so richtig krank aussieht und dass die Beschwerden schwer nachzuvollziehen sind. Arbeitsgeber sind überhaupt nicht sensibilisiert, was berufliche Wiedereingliederung betrifft. Da wäre es sehr hilfreich, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber wirklich in Ruhe sich zusammensetzen und überlegen, wie man jemanden mit Einschränkungen trotzdem irgendwie integrieren kann, so dass er da nicht in die Überforderung kommt. Und da muss man auch meines Erachtens abrücken von so etablierten Modellen wie dem Hamburger Modell. Das ist für viele viel zu schnell und hat ja als Ziel eigentlich auch einen 100%igen Wiedereinstieg für Leute, die unter einer Belastungsintoleranz oder was wir jetzt unter Fatigue subsumieren leiden, ist es oft gar nicht möglich, sondern die haben eigentlich eine chronische Einschränkung und müssen ihr Arbeitsumfeld umbauen, neu gestalten. Und letztendlich geht es, glaube ich, in vielen intensiven, ausführlichen Gesprächen geht es darum, so im Umfeld Akzeptanz zu vermitteln. Und das versuchen wir als Initiative ja, indem wir auf allen Ebenen aufklären. Und auf persönlicher Seite halte ich es mit so einer schwerwiegenden und langfristigen Einschränkung tatsächlich hilfreich, sich psychotherapeutisch mitbehandeln zu lassen, weil man einfach Strategien vermittelt bekommt, die vielleicht so einen Schritt weit zur Akzeptanz dieses Krankheitsbildes und der Einschränkungen verhelfen. Das ist natürlich für Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen können, ans Bett gefesselt sind. Aber letztendlich ist es trotzdem was Unterstützendes. Das ist nichts, was heilt, aber es ist unterstützt in einer Phase, wo wir keine Therapien in der Hand haben.
Es gibt ja teilweise auch Verläufe, die jetzt nicht gravierend sind, aber die trotzdem den Alltag einschränken. Eine Hörerin fragt, wellenartige Hautjuckreiz am ganzen Körper, ist das was Post-Covid sein kann? Weiß da jemand was?
Das ist durchaus möglich. Es gibt so Dysregulationen des vegetativen Nervensystems zum Beispiel, die mit Tachykardie und Hitzewallungen zu tun haben. Es gibt auch vermehrte Histaminausschüttung, die dann zu genau solchen Juckreiz führen können.
Was macht man da dann?
Das kommt darauf an, wie stark belastend und wie häufig das ist. Das Einfachste ist erstmal ein Antihistaminikum entweder einzunehmen oder drauf zu schmieren und zu gucken, ob das hilft. Also so Fenistil zum Beispiel wäre jetzt eine der Marken, die man da drauf schmieren oder einnehmen könnte.
Dann fragt Hans-Peter Kroll, ist Reha gefährlich, wenn wie bei mir eine ausgeprägte PEM vorliegt, also eine Belastungsintoleranz? Das wäre eine Frage an Frau Ellert, ne? Da haben Sie auch Ihre Erfahrung, je nachdem, welche Reha man
hat. Naja, das ist die Erfahrung, die Betroffene so machen. Das muss man auch wieder gucken. Long-Covid ist nicht Long-Covid. Es gibt aber eine relevante Gruppe wahrscheinlich der Long-Covid-Patienten, die halt auf Belastungsreize nicht so reagiert wie ein Gesunder. Und der letztendlich, wenn man Sport als klassischen Reha-Bestandteil integriert, eine Verschlechterung der Symptome und der Erkrankung erleiden. Und man muss meines Erachtens, bevor man ein Reha-Konzept individuell für einen Patienten entwickelt, gucken, ob jemand Belastung normal toleriert, körperliche Belastung. Das kann man abfragen, das kriegt man eigentlich im Gespräch ganz gut raus. Und man muss dann von diesen aktivierenden Therapien, wie wir sie nennen, eigentlich abrücken und muss mehr so die anderen Sachen, wie der Dr. Wiehl vorhin schon gesagt hat, in den Vordergrund stellen. Da geht es um neuropsychologische Tests und Trainings, um Ergotherapie, um Entspannungstechniken, die zu vermitteln und eigentlich auch das sogenannte Pacing zu vermitteln, also Umgang mit eingeschränkten Energieressourcen. Und wie gesagt, man muss so ein bisschen die klassische Denke verlassen, dass Sport immer gut ist. Für die meisten Erkrankungen ist Sport und Bewegung extrem hilfreich. Bei Patienten mit der sogenannten Belastungsintoleranz ist sie halt kontraproduktiv und kann im Extremfall zu chronisch schwer einschränkenden Erkrankungen wie ME/CFS führen. Und das gilt es zu vermeiden. Deshalb braucht man da so eine gewisse Sensibilität, wenn man Rehabilitationskonzepte umsetzt. Hm.
Ich würde gerne noch zwei Hörer zitieren, die im Grunde darüber reden, also die für Sensibilisierung nach wie vor plädieren, dass man das Thema eben nicht zu den Akten legen sollte. Raffaele Ferdinando Schacher schreibt, für die betroffenen Menschen ist Long-Covid eine Tragödie, denn de facto hat die Politik und ganz besonders die Wirtschaft das Kapitel Corona-Pandemie psychologisch beendet. Und Paul Horn schreibt, überall steigt die Spaltung, teilweise herrscht bereits Hass und keine Bereitschaft mehr, einander zumindest zuzuhören. Wie kann Long-Covid oder Post-Covid aus all diesen Konflikten herauskommen, um neutral und wissenschaftlich betrachtet werden zu können? Und Hans-Peter Kroll schreibt noch, Post-Covid ist eine schwere Volkskrankheit, wir brauchen dringend eine groß angelegte Therapieforschung. Ich denke, das geht in Ihre aller Richtung, dass einfach mehr geforscht werden muss, mehr sensibilisiert werden muss, weiter dran geblieben werden muss. Wir sind quasi am Ende der Sendung, Zeit noch für eine allerletzte Blitzrunde mit einem Wort. Was ist das, was wir sich wünschen? Was braucht es politisch, gesellschaftlich zuallererst, um Umgang mit Long- und Post-Covid zu finden? Ganz kurze Blitzrunde. Herr Wiehl.
Prinzipiell schließe ich mich Herrn Drosten an, der sagte, die nächste Pandemie verhindert man durch Bildung. Das heißt, wir müssen aufklären und Sensibilitäten schaffen.
War jetzt mehr als ein Wort. Ich mache schnell weiter, weil die Nachrichten kommen. Herr Filzer?
Ja, Unterstützung und letzten Endes Geld.
Frau Ellert?
Politische Priorisierung.
Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen in Gießen, bei Dr. Claudia Ellert, Fachärztin für Allgemein- und Gefäßchirurgie, Autorin des Buchs Long-Covid, Wege zu neuer Stärke, in Berlin bei Dr. Günther Wiehl, Chefarzt der Fachklinik für neurologische Rehabilitation an der Median-Klinik Berlin-Kladow und bei Dr. Daniel Filzer, Oberarzt, Leiter der Sektion Kinderkardiologie an der Universitätsklinik Jena. Jetzt versuche ich ganz schnell zu sein, das geht nicht. Herzlichen Dank Ihnen allen rein. Ich danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung können Sie wie immer nachhören. Und an dieser Stelle beschäftigt sich kommende Woche Andreas Stopp mit der Frage, Informationshunger oder Abstinenz verändern die aktuellen Krisen ihr Medienverhalten? Hier kommt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.